Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Betriebsübergaben gehören zu den schwierigsten Momenten im Leben eines Unternehmens. Mein heutiger Gast begleitet genau diese Prozesse seit über 20 Jahren. Barbara Schmidt, systemische Beraterin für Strategie, Unternehmenskultur und Generationenwechsel. Wir sprechen über Emotionen, Verantwortung und darüber, warum Übergaben selten an Zahlen scheitern, sondern an Menschen.
Ja, Barbara, herzlich willkommen im Einfach-Machen-Podcast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Ich sage am Anfang immer dazu, woher wir uns kennen. Wir kennen uns, weil wir uns in derselben Bubble, in der Unternehmensberater-Bubble in Tirol bewegen. Und gerade zuletzt hatte ich die Ehre, bei dir, bei dem von dir veranstalteten New Work Forum in Schwaz dabei zu sein. Und das war natürlich eine tolle Veranstaltung. Und da haben wir auch ausgemacht, dass du einmal in Einfach-Machen-Podcast kommst. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist.
Ja, danke, lieber Mike, für die Einladung. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen und ob wir vielleicht für unsere Zuhörer damit einen Mehrwert bieten.
Genau. Das glaube ich, da haben wir die gleiche Haltung. Das ist das, was wir gerne mögen, wenn wir für unsere Kundinnen und Kunden und auch für die Hörerinnen und Hörer da einen Mehrwert liefern. Du weißt, es ist der Einfach-Machen-Podcast. Das heißt, ich befrage dich natürlich auch über Themen, wo du sagst, ja, da habe ich das einfach gemacht. Und da gelingt mir das, weil ich Dinge einfach mache. Du schaust auf eine über 20-jährige Erfahrung zurück. Wann ist dir denn klar geworden, dass das Betriebsübernahmen, was ja dein Spezialthema auch ist, dein zentrales Thema wird?
Das war eine Entwicklung, also das bin ich tatsächlich nicht bewusst angegangen, sondern über meine Arbeit, Familienunternehmen in ihrer strategischen Positionierung, in der Gewinnung von mehr Klarheit, wo die Zukunft ist, wo sie sich hinentwickeln können, habe ich einfach Familienunternehmen haben mir angesprochen, ob ich sie da begleite. Und das war oft dann eine Übergabebegleitung. Also das ist entstanden. Das habe ich tatsächlich nicht bewusst so geplant oder bin bewusst so angegangen. Das ist tatsächlich eigentlich erst jetzt, wo das so klar wird. Also tatsächlich ist es ja aktuell in Österreich und in Tirol ein großes Thema, und es geht schon darum auch, dass man da als Professionisten, wie wir beide das sein, ein Unternehmen da gut hinbegleiten können, weil es auch notwendig ist, weil ich selber aus meinem eigenen System raus das halt nicht so wirksam schaffe. Und es ist gewisserweise auch unternehmerische oder gesellschaftliche Verantwortung, was wir da übernehmen, gell, wenn man es groß denkt.
Stimmt, ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Da hat man natürlich auch darüber hinausgehende Verantwortung, wenn man sagen will, okay, da macht man ja eigentlich auch einen gesellschaftlichen Beitrag, wenn man dafür sorgt, dass Familienunternehmen speziell weitergehen und gut übergeben werden können. Was fasziniert dich denn an diesen Übergabeprozessen, die ja schon eine Komplexität in sich haben, oder?
Ja, du sprichst genau das an, was mich nicht nur fasziniert, sondern wo ich tatsächlich meine langjährige Erfahrung und auch meine systemische Haltung und meine Ausbildungen einbringen kann. Weil, wie ich vorhin schon erzählt habe, waren die ersten Übergabebegleitungen zufällig und ich habe da gemerkt, dass mir da möglicherweise was fehlt. Oder ich bin an einem Punkt gestoßen, wo ich gesehen habe und gespürt habe, nur mit dem Konzept alleine, mit dem Businessplan, kommen sie nicht weiter. Das ist tatsächlich dann auch so gewesen. Und das hätte ich mir sagen können, ja, meine Rolle ist erfüllt, meine Aufgabe. Mhm. Das ist so schon in ihrer Verantwortung. Aber nein, ich habe mir da schon oft und über einen längeren Zeitraum die Frage gestellt, was braucht es da dazwischen? Mhm. Und das habe ich vor mehr wie 15 Jahren noch nicht so erkannt. Und erst wie ich mich da auf die Suche gemacht habe, und dann bin ich, um es ein bisschen abzukürzen, über die systemische Organisationsaufstellung gestolpert, kann man fast sagen. und hab recht schnell erkannt, okay, das ist es. Also es braucht eine andere Art von Begleitung, das Konzept oder ein Vertrag oder die rechtliche Regelung in der Übergabe, das ist das eine, das Faktische. Mhm. Aber an dem scheitert es ja nicht. Genau. Also das Gelingen, die Umsetzung, das Einfachmachen zum Beispiel, das scheitert an ganz was anderem. Und dieses Unausgesprochene oder diese unausgesprochene Erwartungen oder Loyalitäten, was da in der Familie immer wirken, die darf man ansprechen, und aus meiner Sicht muss man die ansprechen. Mhm. Und da kann ich jetzt einfach mit dieser zusätzlichen systemischen Methodenkoffer, aber eigentlich ist es eine Haltung, die Familien ganz anders begleiten, und die setzt tatsächlich da an. Nicht? Also da gibt es ja drei Aspekte, was man beachten muss. Das eine ist das System Familie, das eine ist das System Unternehmen, und dann gibt es nur das System Eigentum. Und da beim System Eigentum, da, das ist alles recht sauber, das kann man gut in Fakten erfassen, in Verträge. Mhm. Oder in einem Businessplan, meinetwegen, wobei der mir ins Unternehmerische einfällt. Also ich konzentriere mich auf das System Familie und Unternehmen und in erster Linie auf das System Familie. Mhm. Und da schaue ich mal, Dinge zu klären,
genau.
Unausgesprochenes auf den Tisch zu bringen.
Mhm.
Genau, und erst in einer zweiten Phase gehen wir dann auf das System Unternehmen. Also da ist dann dieses Positionierungskonzept vielleicht gefragt oder diese Strategieentwicklung, alles, was da dazu gehört. Mhm.
So mehr die Hard Fact-Geschichte, und du beginnst aber bewusst bei diesen soften, vermeintlich soften Themen in der Familie, dass da mehr Klarheit herrscht, oder?
Mhm, genau.
Gibt es da einen Fall, der dich besonders geprägt hat in der Zwischenzeit?
Da gibt es einige, ich möchte jetzt nicht sagen Fälle, sondern Familiengeschichten.
Mhm.
Und die prägen immer, ich meine, prägen ist jetzt vielleicht auch nicht ganz richtig, weil meine Aufgabe ist ja da, diese Außenrolle wahrzunehmen, und das sollte mir jetzt gar nicht so prägen. Aber was mir in Erinnerung bleibt, sind sicher so die ersten Erfahrungen, wo ich einfach gemerkt habe, das Konzept bringt die Familie nicht weiter. Also das hat mich sicher geprägt, nicht? Weil ich mich ja dann auf die Suche gemacht habe nach Methoden oder nach Werkzeugen, die einfach ermöglichen, dass die Familie in einen geordneten in eine geordnete Übergabe kommen und dass es über den Vertrag hinaus wirksam ist. Also da kann man schon sagen, geprägt. Also dieses Erkennen, okay, da braucht es was anderes. Und jetzt natürlich, wo das so aktuell ist und in Tirol ja uns branchenübergreifend betrifft, in Bezug auf Standortsicherung, waren wir wieder bei diesem großen Ganzen, ist schon jetzt auch die bewusste Auseinandersetzung und vielleicht auch die bewusste Sensibilisierung.
Mhm.
Und möglicherweise kann ja das Gespräch auch dazu beitragen.
Mhm. Jetzt die Realität von so Betriebsübergaben zu beleuchten, von außen wirkt so eine Übergabe ja oft einmal geordnet.
Mhm.
Wie schaut es denn innen wirklich aus?
Ja, genau. Also geordnet ist der Vertrag, nicht? Also der rechtliche Vertrag, und dass man in der Regel zusammen mit einem Notar, mit einem Rechtsanwalt, mit einem Steuerberater macht. Das ist das Geordnete, das, was nach außen hin auch oft diesen formalen Akt oder formale Übergabe signalisiert. Nicht? Nur es wirken halt andere Dynamiken auch noch mit. Und wenn die nicht angesprochen werden, also diese gegenseitigen Erwartungen, dann scheitert dieser formale Akt. Ja. Nicht? Weil das immer wirkt. Systemisch wirkt das immer mit in die Familie, in den Betrieb, bei den Mitarbeitenden. Also um ein Beispiel zu nennen, Erwartungen wie vom Übergeber, wie ich übergibe dir das gerne, aber ihr wollt schon auch, dass du das mit demselben Einsatz und mit derselben Verfügbarkeit machst. Also
im Prinzip, genau, du sollst durch gleich weiter, wie ich es tun habe, sonst wird es nicht gern.
Ganz genau.
Ja.
Und diese Erwartungen auf beide Seiten, die versuche ich besprechbar zu machen.
Mhm.
Also das ist das, was du nennst komplex oder was es natürlich auf einer emotionalen Ebene bringt.
Genau.
Auf einer emotionalen und Beziehungsebene. Mhm. Und auf der Übernehmerseite gibt es natürlich auch Erwartungen. Nicht?
Ja,
wie, dass sie anders führen möchte.
Mhm.
Und dass sie dadurch eine andere Struktur schaffen möchte, andere Art von Verantwortung. Nicht? Und das ist dann nicht unbedingt was, dass ich nicht mit demselben Einsatz, sondern ich habe ein anderes Führungsverständnis.
Ja.
Ich habe ein anderes Verständnis vom Leben und vom Arbeiten.
Mhm.
Nicht?
Mhm.
Und das einfach in einen moderierten Dialog wertschätzend und gleichzeitig klar, in dem Aussprechen liegt ja ganz viel Kraft schon.
Ja.
Und das gehört aber immer, also das geht aus meiner Sicht auch gar nicht ohne jetzt diesen externen Begleiter. Gell?
Ja, so aus eigener Kraft kommen, das, wenn man Teil des Systems ist, selber da drin was zu formulieren, ist eine Ding der Möglichkeit.
Ja,
das schon so. Da braucht man jemanden von außen, der aber auch qualifiziert ist, so einen Prozess überhaupt zu begleiten, zu steuern. Auch.
Genau. Also diese Moderation, die braucht eben schon eine gewisse Methodik, eine Haltung. Genau, es ist jetzt nicht einfach ein Gespräch zu führen, weil natürlich diese Emotionen auch aufkommen und die sollen auch aufkommen.
Mhm.
Und auch diese Konflikte. Ja, und diesen Raum, sagen wir dazu, den muss man dann natürlich auch halten können in der Wertschätzung und in der Klarheit und in der Achtsamkeit, dass man auch diesen Respekt, das ist ganz wichtig in meiner Rolle, den Respekt gegenüber den Menschen und seiner Eigenlogik und seinen Prägungen und seinen Werten da einfach Zeug und sichtbar macht.
Ja. Was unterschätzen denn die Unternehmerinnen da am meisten?
Dass diese Loyalitäten in Familien, in der Ursprungsfamilie, in der erweiterten, in einem Familienunternehmen sind ja immer auch dann oder sehr oft andere Familienunternehmen, Familienmitglieder beteiligt und dass diese Loyalitäten und diese Dynamiken, diese kleineren, größeren Konflikte da mitwirken und dass das über diesen formalen Akt mitwirkt.
Mhm.
Oder auch langjährige Mitarbeitende. Nicht?
Ja.
Wenn das nicht besprochen wurde, diese Rollen und welche Klarheit die brauchen, dann wirkt es mit, weil dann akzeptieren sie einfach den Übernehmenden nicht in der neuen Rolle. Aber es beginnt schon mit der Klarheit vorher, also dass die Familie diese Klarheit bekommt.
Ist super, ja, aber ich glaube, das hat schon einen sehr wesentlichen Punkt dann nochmal gebracht. Ich muss natürlich auch langjährige Mitarbeitende mitdenken, die ja emotional gesehen wie Familienmitglieder zu betrachten sind, oder?
Ja, ganz genau.
Wie groß ist denn da der emotionale Anteil in Übergabeprozessen überhaupt?
Das ist ganz unterschiedlich, aber tatsächlich ist fast immer Angst damit verbunden. Angst, dass das, was ich geschaffen habe, nicht so weitergeht, nicht so weitergetragen wird.
Mhm.
Und auf der anderen Seite natürlich auch Angst, diese Erwartungen zu erfüllen, die Eltern nicht zu enttäuschen, die andere nicht zu enttäuschen, dieser Rolle gerecht zu werden, in diesen Fußstapfen treten zu können. Also es ist schon eine Angst, aber Angst ist ja nicht unbedingt was Negatives. Das gehört einfach besprechbar gemacht in einen sicheren Raum. Dann verliert es an oder dann reduziert sich auch dieser negative Anteil darin. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich auch Konflikte. Und da, also wenn es tiefgreifende Konflikte sind, dann arbeite ich schon auch mit anderen Experten zusammen. Also Mediatorin habe ich einige im Netzwerk. Also das ist dann schon notwendig, dass man das dann auch nicht, also dass man das nicht unter den Tisch kehrt. Das ist da.
Ja.
Und wenn da was tiefer liegendes ist, dann braucht es das auch, dass man das angeht.
Finde ich super, dass du das da so machst, dass du einfach dann weitere Experten dazu holst, wenn es sich um Themenfelder handelt, wo du jetzt, muss man auch sagen, auch nicht die beste Wahl wärst. Und dann sagst du, Moment, das mache ich jetzt nicht selber, da hole ich mir nur jemanden. Das schätze ich sehr, wenn jemand so arbeitet. Das, glaube ich, ist einfach, dazu sind wir alle aufgerufen, im Übrigen, dass wir das auch so handhaben, glaube ich. Jetzt hast du schon öfter gesagt, du machst Dinge besprechbar, die vielleicht oft unausgesprochen waren und vielleicht schon jahrelang unausgesprochen gewesen sind. Wie gehst du das an? Oder ist das ein Berufsgeheimnis?
Nein, überhaupt nicht. Das teile ich gerne mit dir. Es beginnt eigentlich mit der ernsthaften Haltung von mir in meiner Rolle, diese Familie da gut zu begleiten. Also mein ernsthaftes Interesse und Haltung, das in eine Qualität zu bringen, die die Familie stärkt. Also mit dem beginnt es. Ja. Das beginnt bei mir. Und wenn, darauf bereite ich mir explizit vor, das sind jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche smarten Workshop-Tools, sondern mit meiner Haltung. Also, dass ich mich da, dass ich gut bei mir bin, dass meine Themen da, natürlich habe ich auch, bin auch Unternehmer, bin Ehefrau, bin Mutter, also dass das da nicht mitschwingt. Vorbereitung in Bezug auf diese Begleitung. Und natürlich echtes Interesse. Und mit der Qualität kann ich dann eine gewisse Methodik reinbringen. Und das sein ganz einfach gesagt, einfach sagen ist vielleicht ein Stichwort, gute Fragen. Also Interesse löst automatisch gute Fragen aus. Nicht? Und Interesse da wirklich die Familie und die Menschen, sage ich immer, die Menschen da gut durchzubegleiten. Mhm. Und wenn sie mich da beauftragen als Begleiter, dann bringen sie ja eh schon eine große Offenheit mit. Mhm. Und
schon mal damit an, dass man nach Hilfe fragt, oder?
Das... Genau. Und vor dem habe ich großen Respekt und deswegen ist da da liegt schon ganz viel Qualität drin. Viel Mut da und viel Bereitschaft. Trotzdem wir knallen andere Sachen mit, aber wenn das Vertrauen da ist, baue ich ja stufenweise auf, dann kann es ganz gut gelingen.
Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du stellst da gute Fragen. Ich habe sogar die Frage aufgeschrieben, was sind die ersten Fragen, die du da stellst?
Also ich glaube da habe ich gar nicht so eine fixe Checkliste, weil ich da reinspüre. Nicht? Der Systemiker hat ja nicht so einen fixen Blueprint oder Checkliste, sondern der nimmt ja das, was jetzt gerade passiert, nicht?
Genau.
Und was jetzt sich gerade zeigt. Also da ist schon in die ersten Kennenlerngespräche das kann ich nicht planen, weil wenn da sich, ich nehme das, was ich bekomme und da frage ich hin. Nicht? Mhm. Und da kann sich manchmal etwas schon früher zeigen, irgendein Konflikt oder irgendwas, aber das ist ganz was Wertvolles. Also da gibt es nicht so das System. Gell? Die Haltung ist natürlich eine Methodik, was mich da hinführt, aber welche Frage ich da immer so stelle.
Ja, Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, ein so ein Leitsatz, den ich immer so irgendwie, den habe ich auch leicht auf der Zunge, ehrlich gesagt, ist immer arbeiten mit dem, was da ist. Und
Ja.
einfach auch aufzunehmen, was braucht denn der gerade und wo steht denn der? Und wenn ich mit der Haltung, die du beschrieben hast, da hingehe, nachher bin ich mit dem Satz einfach richtig und dann kommt die Frage auch
Ja.
einfach die richtige.
Ja,
Und wenn es
ja.
nicht die richtige ist, dann kommt die zweite, was die richtige ist. Und es kommt einfach dann, wie es ist.
Genau,
Und das, glaube
genau.
ich,
Ja.
ist cool, dass du das auch so beschreiben kannst. Das ist echt, echt lässig. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn man den Generationenwechsel in so einem Familienunternehmen ein bisschen besser verstehen will, was unterscheidet denn die übergebende von der übernehmenden Generation am stärksten?
Das kommt auf die Familie drauf an und auf deren Prägung und auch auf den Betrieb. Nicht, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, da ist vielleicht ein Hotel und ein Gastronomiebetrieb und vielleicht ist dann eine Skischule dabei oder was, hat andere Logik und eine andere Substanz und dann auch unterschiedliche Erwartungen, nicht, von der, und auch wie die Nachfolgenden, die Übernehmenden da schon reingewachsen sein, ob sie vielleicht schon einmal im Ausland waren und zurückkommen mit der Überzeugung, ob sie studiert haben oder ob sie einfach immer im Betrieb waren. Also kann man auch nicht so pauschal sagen, es ist, wie sie geprägt sein, die Übernehmenden und natürlich auch die Übergebenden, ob da der Vater des vom Vater aus einer Prägung raus, wie mach's besser übernommen hat, nicht? Oder ob es halbwegs geregelt übernommen hat, sicher, ohne Schulden und so weiter. Also das ist ganz unterschiedlich. Also was ist der gemeinsame Nenner, ist einfach die jeweilige Prägung, also die jeweiligen Werte. Ja? Also Werte spielen da entscheidende Rolle. Also die sollen auch sichtbar werden. Also ist ein wichtiger Aspekt in meiner Begleitung, dass man diese Werte auch sichtbar macht.
Ja, eben, also eher der Hintergedanke dieser Frage war ja eher, dass die nachfolgende Generation sehr oft sagt, naja, so wie der Papa das betrieben hat, möchte ich das nicht machen. Also nicht, weil er den Betrieb nicht super geführt hat, sondern weil er sich selber einfach herputzt hat damit.
Ja.
Gell? Und das will der einfach nicht eins zu eins weiterführen. Deshalb suchen die ja vielleicht auch oft nach ganz anderen Parametern, die sie da verändern wollen, um eben nicht auf dasselbe Gleis zu kommen, wie der Papa war.
Ja, das ist tatsächlich ein Beispiel, was ja oft da halt passiert, genau. Aber interessanterweise gibt es quasi das Gegenteil. Also ich möchte es genauer so. Gell?
Okay, ja,
Also
gibt's auch.
es gibt da oft das überraschend, das ist oft überraschend, mit welcher Überzeugung, mit welcher Bereitschaft da ähnliche Verantwortung und da ist.
Ja,
Genau,
ja.
genau. Aber natürlich, das sind unterschiedlich, aber das ist wieder die Prägung. Wie bin ich da eingewachsen in den Betrieb? Gell? Hab ich als Kind das schon als Belastung wahrgenommen? Oder nicht. Gell? Sie geht es heim als Erwachsener, wo ich wieder zurückkomme aus dem Ausland, mit einer gewissen Distanz und mit einer gewissen Geklärtheit, dann läuft das ganz anders ab.
Ja.
Also deswegen ist für mich auch wichtig, gerade zu Beginn in der ersten Phase, da das herauszufinden. Für mich selber, in meiner Rolle, aber auch für denjenigen, was begleitet. Also da finden oft überraschende Dinge statt.
Ich denke mal, es
Aber
wird ja manchmal dann die Situation geben, dass der Übergeber, also der Papa in dem Fall meistens, sagt, na Bur, so wie ich das tun habe, möchte ich nicht, dass du weiter tust. Gell? Ja.
genau, ja.
Jetzt ist natürlich eine Frage, die mir auch auf der Zunge brennt, weil ich ganz viel darüber auch kläre, über Rollen und Verantwortungen. Inwieweit spielt denn das bei deiner Arbeit auch eine Rolle?
Ja,
Also,
toll, Mike, dass du da auch hinschaust. Das ist ganz entscheidend, weil eine Aufgabe kann ich formal übergeben, ich kann es auch in einer verschriftlichen, die Zuständigkeit kann ich auch selber verschriftlichen, aber die Rolle, eine Rolle kann ich nicht verschriftlichen, eine Rolle darf ich hineinwachsen. Nicht? Und da ist sicher unsere Qualität, dass man die Neuen in der Führungsrolle ein Stück weit da in ihrer Klarheit begleiten können. Und da, dass sie da einfach mehr Souveränität bekommen, dass sie vielleicht auch irgendwelche Tools an die Hand bekommen, wie sie wirklich eine Struktur in den Betrieb einkriegen. Gell? Mhm. Also diese Rolle wächst. Die Aufgabe, die kann ich verschriftlichen. Und das muss man oder darf man unterscheiden und auch ansprechen. Das ist.
Aber dass jeder so mehrere Rollen auch hat, ist ein, das muss man ja auch mal ins Bewusstsein bringen, oder?
Genau.
Das ist ja gar nicht so leicht. Manche Rollen suche ich mir aus, aber manche können wir nicht aussuchen. Ich bin halt mein Papa, ich bin halt mein Sohn, ich bin halt mein Ehemann. Das sind alles Rollen, die ich auch habe. Und die muss ich auch, also sage ich mal ganz unter Anführungsstrichen, bedienen. Das heißt, mit denen ist eine Verantwortung und von anderen auch eine Erwartungshaltung verbunden. Und den müssen wir einfach irgendwann mal übereinander legen, oder?
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Genau. Und sensibilisieren, also dass wir da einfach auch sensibilisieren, was da deine Rollen sein und was da dein Anteil ist oder wo du da mehr Klarheit kriegen darfst. Also ein Beispiel, was jetzt auch kürzlich ein Thema war, also dieses Sensibilisieren und bewusst klar werden. Ich bin auch Unternehmer oder Unternehmerin. Diese Rolle ist ja dann neu, nicht? Und da darf ich mich schon ein bisschen auseinandersetzen. Was bedeutet das? Oder wie du auch richtig sagst, was sind da die Erwartungen von meinen Mitarbeitenden, von der Familie, von meinen Partnern?
Yeah.
Also die betrieblichen Partner,
Stakeholder. Und umgekehrt, ich darf ja auch eine Erwartungshaltung in der Rolle haben. Also was erwarte ich denn? Wie kann ich denn die Rolle gut ausfüllen? Wie kann ich sie so gut wie möglich wirksam machen, sozusagen? Die darf auch eine Erwartungshaltung haben, ja, oder?
Genau.
Und wenn ich die kläre, dann glaube ich schon sehr viel geschafft.
Absolut, ja. Auf jeden Fall.
Wann sagst du, ist eine Übergabe wirklich gelungen? Also wann magst auch du in deiner Arbeit einen grünen Haken dahinter?
Jetzt fällt mir gerade ein, da gibt es tatsächlich dann auch eine Frage, die zu Beginn bei der Auftragsklärung auch stellt, woran merken wir, dass dieser Prozess gelungen ist. Und da kommt nicht gleich was, gell, weil das ist ja eine erweiterte Zielformulierung.
Yeah.
Und die gilt es gemeinsam zu Beginn zu klären. Und auch diese ist unterschiedlich. Ja. Also das klären wir zu Beginn. Woran werden wir merken, dass diese Begleitung, weil das muss ja einen Rahmen haben, ich kann ja nicht Themen, die man da nicht festhalten oder die nicht zu meinem Auftrag klären können, das haben wir wieder bei der Klärung meiner Rolle,
ja,
nicht?
Genau.
Die klären wir zu Beginn. Woran werden wir merken, dass in einem bestimmten Zeitraum das gelungen ist? Ja.
Ist natürlich super, wenn du sagst, ja, das muss ich ja mit meinem Auftrag gelieber klären. Ja. Wann ist denn der damit zufrieden? Wann sagt denn der, jetzt ist es gelungen?
Genau.
Und nicht an deinem Maßstab gemessen sozusagen, sondern schon an dem, der dich damit beauftragt.
Ja.
Gibt es in solchen Prozessen auch Fehler, die häufiger passieren? Oder Muster, die sich wiederholen?
Ja, tatsächlich ist das ganz ein entscheidender Punkt, das, was du jetzt angesprochen hast, also diese Auftragsklärung und was da meine Rolle ist, wenn das nicht gemacht wird, dann kann das hinten raus schon zu Unstimmigkeiten führen. Dann ein zweiter Aspekt ist sicher auch, wenn ich diese erste Phase überspringe, weil es Zeitdruck gibt. oder nicht überspringen, wenn ich es jetzt kurz halte.
Ja.
Wenn da ein Zeitdruck überwiegt, deswegen ist eine gute Begleitung, gute Qualität dieser Begleitung sicher über mehrere Jahre. Gell? Also das ist nicht gleich intensiv. Die ist zu Beginn natürlich intensiver, aber das ist nicht etwas, was man in 2-3 Monaten abhandelt. Mhm. Gell? Mhm. Also findet statt, ja, aber da ist, wenn du fragst, wo sind da Fehler oder mögliche Missverständnisse oder ähnliches auftauchen, dann ist das, wenn das aufgrund von Zeitdruck zu kurz gehalten wird oder da einfach ein Konflikt dann übergangen wird.
Mhm.
Ja, also natürlich ist immer die Entscheidung bei der Familie, wie sie da, man kann ja sie da nicht zwingen, gell?
Ja, ja. Im Idealfall spielen sie ja gleich einmal, rentiert sich, wenn wir da gescheit hinschauen miteinander. Und wir fühlen uns dann auch mit deiner Begleitung hoffentlich so wohl, dass diese Offenheit weil da dann alle Familienmitglieder irgendwie betreffen, auch da ist. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt.
Ja. Und der dritte Fehler, wenn wir es so nennen wollen, ist sicher aus meiner Sicht logischerweise, wenn diese Beziehungsebene nicht angegangen wird. Mhm. Ja, also das, ich denke einmal, wir haben ja anscheinend in Tirol so bei den 15-20% offener Übergaben, also die sind offiziell so registriert. Ich weiß es nicht, aber möglicherweise, weil man zu wenig da hingeschaut hat. Also ich habe jetzt auch kürzlich da ein Gespräch geführt, das ist kein Kunde oder was, aber da ist nicht übernommen worden von der Familie, es ist verkauft worden, weil vielleicht diese Erwartungen, weil dieser Anspruch und diese Ziele nicht begleitet worden sind. Gell? Vielleicht wäre das besprechbar gewesen. Vielleicht auch nicht. Gell?
Vielleicht geht es um ganz was anderes. Das kann ja sein. Die haben einfach komplett eine andere Biografie, einen anderen Weg eingeschlagen, was halt einfach die in eine komplett andere Richtung dreht. Ja. Passiert, kann man nicht sagen, aber es gibt ganz, ganz viele, das glaube ich auch, die vielleicht das Thema Übergabe nicht oder zu spät angehen. Was würdest du denn denen sagen, die mit dem Satz kommen, da haben wir noch Zeit? Das brauchen wir jetzt noch nicht ungern.
Mhm. Da frage ich natürlich rein, was ist da, an was denkst du da, dass wir da genug Zeit haben? Nicht? Was glaubst du, fällt da rein? Was ist da wichtig? Was muss da beachtet werden? Und wie viel Zeit brauchen wir da wirklich?
Mhm.
Also das ist nicht Argumentation, es braucht mehr Zeit, sondern wie siehst denn du das? Nicht? Warum glaubst du, das reicht in 2-3 Monaten? Oder was ist dir da wichtig, dass abgehandelt wird? Nicht?
Mhm. Jetzt mal ein bisschen weg von den Übergaben, einfach mal einen grundsätzlichen Blick auf das Feld Beratung und wie dieser Markt im Wandel ist. Wir haben heute schon kurz davor gesprochen. Wohin glaubst du, bewegt sich Unternehmensberatung grundsätzlich und dann vielleicht sogar im Kontext von Übernahmen?
Okay. Als Unternehmensberaterin mit dieser expliziten systemischen Haltung, mit diesem Werteansatz und mit dieser Qualität, das einfach größer zu denken, sieht es natürlich so, dass es diese Qualität braucht. Also speziell für Übergaben, für komplexere strategische Auseinandersetzungen. Es muss ja nicht immer eine Übergabe sein, die jetzt begleitet, sondern es kann ja eine strategische Neuausrichtung sein, weil Märkte wegbrechen, weil Produktionsstraßen nicht funktionieren, weil Produkte nicht funktionieren, weil Teams nicht bereit sein, diesen Weg zu gehen, weil Führungskraft unterschiedlichste Themen hat. Und da bin ich schon überzeugt, dass wir jetzt, wie da auch an unserem Standort und mit dieser Struktur, die wir da in Tirol haben, schon eine Beratungsqualität braucht, die nicht nur Kennzahlen sieht, die nicht nur Strukturen sieht, sondern eben auch die Menschen, sage ich wieder, und die Beziehungen und die Fähigkeiten, die Kompetenzen. Da geht es ja nicht immer nur um Familie, da gibt es ja auch Führungskräfte, die wir da und Teams, die wir da gut begleiten können. Mhm. Also ein bisschen losgelöst, oder nicht losgelöst, sowohl als auch. Das eine ist die Struktur, das sind Kennzahlen, das sind Prozesse und die braucht es. Und das andere ist einfach auch diese Beziehungsqualität, diese Unternehmenskultur. Mhm. Und dass die besser ineinander greifen. Das, denke ich, wird es ausmachen, jetzt an unserem Standort Unternehmen, Familien und Führungskräfte zu begleiten, aber nicht nur als Selbstzweck heraus, sondern weil wir eine Aufgabe haben. Wir wollen das, wie wir da leben, und wir leben gut da, dass wir das sichern und dass wir da auch vielleicht wieder eine klarere Identität kriegen. Und genau, nichtsdestotrotz wird es genauso Beratungsunternehmen brauchen, große, die einfach über digitale Prozesse möglichst effizient Strukturen neu aufstellen können. Und idealerweise greifen die dann auch mit unserem Partner wie mir zusammen. Ja. Also sowohl als auch, aber ich sage jetzt, das kann ich zum Beispiel gar nicht abbilden. Ja. Aber auch da greife ich zurück. Ich arbeite ja auch mit größeren Beratungsunternehmen zusammen.
Ja.
Das funktioniert ja wunderbar, wenn das ineinander greift.
Mhm.
Weil natürlich kann ich ein Betriebsergebnis lesen oder eine Bilanz. Das ist aber nicht meine Kompetenz. Ich muss es verstehen. Mhm. Aber wenn wir dann in die nächste Phase kommen, nämlich das System Unternehmen oder Eigentum, dann arbeitet das idealerweise ineinander und ich suche einen Partner. Oder es gibt einen Partner und da gibt es einfach ein Ineinandergreifen.
Mhm. Also ich finde mal ganz, ganz schön, dass du uns Unternehmensberater, die jetzt in diesem, sagen wir mal, kleinteiligen oder Familienunternehmen unterwegs sind, als gesellschaftlich auch wichtige Spieler benennst, die auch dafür sorgen, dass das, wir schön wir es da haben und wie gut es uns da geht, mithelfen können, das beizubehalten und das weiterzuführen. Das finde ich einen super schönen Ansatz, wo ich sofort unterschreibe und da, wo ich auch meinen Auftrag drin sehe. Das mag ich einfach auch so betrachten und super, dass du das so benannt hast. Beim Zusammenarbeiten mit anderen Partnern, glaube ich, surfen wir die gleiche Welle. Das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, das können wir alles nur miteinander packen. Wenn da jeder für sich in seinem Kabäuschen da seine Themen macht und sagt, na, da lasse ich keinen reinschauen und ich mag aber keinen anderen reinschauen, dann glaube ich, kommen wir nicht weit. Ich glaube, wir müssen diese Kultur von Zusammenarbeit sogar vorleben und anderen sagen, was man davon hat, wenn man das tut. Weil ich glaube, es gibt genug Unternehmen, die wirklich sich abkapseln und sagen, ich sage keinen, was ich mache, weil sonst macht man es einer nach. Mhm. Im Gegenteil, wir müssen einfach über Grenzen zusammenarbeiten. Mhm. Und die eigene ist erfordert, aber dass man die eigenen Grenzen erkennt und sagt, Moment, ab da bin ich nicht mehr der Richtige für die. Aber ich weiß jemanden, den ich damit aus vollem Herzen empfehlen kann und den dann auch ins Spiel bringen. Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Jetzt habe ich die Frage natürlich auch ein bisschen mit dem Hintergrund gestellt, weil ich schon ein bisschen einen kritischen Blick auf Coaches und Berater werfe, die da wie Schwammerl aus dem Boden schießen und mit irgendwelchen skalierbaren Angeboten um die Ecken kommen. Wie siehst du das? Du hast vorhin schon von Qualität gesprochen, den Aspekt möchte ich da gerne noch mit reinnehmen.
Ja, tolle Frage, was du da stellst und die kann ich sehr klar beantworten, sehr gelassen sehe ich dem entgegen, weil die Menschen, die Unternehmen, die Familien, das schon mit relativ schnell kennen und verstehen, mhm. ob das was taugt oder nicht. Mhm. Ja? Also, und systemisch gesehen, genau deshalb bin ich so gelassen, weil es, wenn ich etwas, ein Element in ein System verändern, wirkt es auch auf die anderen und das geht nicht mit zu Sternschablone, die man da so drüber legen mag. Mhm. Und ja, das findet statt. Das sehe ich aber recht gelassen. Fokus auf deine Qualität. Also genau. Die Arbeit an ich arbeite an meiner Qualität und ja. Genau. Ja.
Wie zeigt sich dann für deine Kundinnen deine Qualität, bevor sie die beauftragen? Wenn du noch mal reinsitzt, dann ist es ja ganz klar, dass du natürlich alles gibst, damit du deine Qualitäten auch zeigst. Aber wie machst du das davor?
Ja, davor ist tatsächlich nicht so einfach, weil wir kommen ja eine Probe fahren. Also, die ja nicht. Also im Erstgespräch, das ist das Probefahren. Nicht? Und da entscheidet sich eigentlich, ob wir zusammenpassen oder nicht. Ja. Aber vorher ist es nicht so einfach. Also ja, es sind natürlich Empfehlungen, es sind Referenzen, es sind öffentliche Rezensionen, ja. Aber das, was wir machen, diese Beziehungsqualität, das Menschliche dahinter und das auch ganz bewusst zu moderieren und zu begleiten, das, wie bildest du das ab? Mhm. Also, vielleicht hast du eine Idee.
Ja, ich finde
ganz einfach.
So wie du sagst, die Probefahrt, das Erstgespräch, finde ich einen ganz wesentlichen Teil, und zwar sogar in beide Richtungen. Mhm. Andererseits für den, der möglicherweise Kunde wird, der darf einmal schauen, okay, wie tickt denn der Mensch überhaupt? Und ich finde, da ist einfach das Feststellen vom Feinstofflichen zwischen den Akteuren, das Chemische sozusagen, passt man chemisch zusammen, weil das ist einfach der Unterbau, diese Beziehungsebene, die ich brauche, dass man fachlich auch was weiterbringen. Mhm. Wenn ich da merke im Gespräch, da sind wir auf zwei Weltraumschiffen, nachher werden wir da nicht zusammenkommen. Dann sind die Werte einfach so unterschiedlich, dass wir da keine Basis finden werden. Genau. Und da muss ich aus meiner Position sagen, okay, glaube ich nicht, dass wir da zusammenpassen. Du willst was anderes, was ich leisten kann, oder das wird sich nicht matchen. Und da geht es gar nicht so um Qualität, sondern es geht um das, wie gut kann ich denn meine Wertewelt sozusagen darstellen, um Anknüpfungspunkte zu liefern. Wie ich da meine Qualität verkaufe, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ja,
das findet im Feinstofflichen statt, das, da habe ich keinen Zugriff, würde ich mal sagen, weil das ist einfach, ja, so bin ich und es ist nicht friss oder stirb, sondern es ist einfach, passt mir oder passt mir nicht.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, kann ich nur zustimmen. Aber vielleicht auch diese Klarheit, die wir reinbringen, so was kann ich auch leisten und was kann ich auch nicht leisten.
Genau.
Also was ist nicht, was kann ich nicht bringen, einbringen, nicht? Was ist auch nicht meine Rolle. Und ja, also einfach halt das transparent halten.
Genau. Aber es hat ja wahrscheinlich irgendwas schon davor gegeben. Warum hat sich da überhaupt gemeldet? Also irgendwie so eine Form von, du musst schon mal Vertrauen gestrahlt haben, damit der das aufklammern hat können, muss es ja gegeben haben. Aber da haben wir jetzt beide keine Idee, was das ist, gell? Mundpropaganda halt.
Empfehlungen, genau. Natürlich auch, du hast das Wertethema angesprochen. Das ist ja bei mir, also seit Beginn an, baue ich dann Strategien auf die Werte auf.
Mhm.
Also es ist ja weniger ein kreativer Prozess als ein Freilegen der gelebten Werte.
Mhm.
Weil die sind die Wurzeln.
Ja.
Die haben bisher getragen und die gilt es sichtbar zu machen,
ja,
auszugraben. Also es ist weniger ein kreativer Prozess, was ich oft so beobachte, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung, was trägt das Unternehmen, welche Werte, welche Prinzipien, welche Haltung, welche Loyalitäten, was auch immer. Aber Werte ist definitiv da ein sehr, sehr greifbarer Ansatzpunkt. Und dann natürlich auch zu schauen, welche Werte braucht es künftig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mhm.
Ja? Also welche Qualität von Verantwortung können wir leben, welche Qualität von gerade den englischen Begriff, empowern, also dieses Vertrauen gebaut mit Verantwortung übergeben, mit klaren Strukturen und so weiter. Also was braucht man zukünftig an Haltung, an Werten, damit man wettbewerbsfähig bleibt. Und anhand dieser Werte, wenn die gehoben sein, wenn ich das, und verschriftlicht sein, kann ich ein Zukunftsbild kreieren. Mhm. Also das habe ich noch gar nicht angesprochen. Also aus dem raus, aus dieser Auseinandersetzung, das soll ja auch dann in ein Zukunftsbild münden, nicht? Was ist unser gemeinsames Bild, wenn wir wieder zurückkommen zu der Betriebsübergabe? Was ist unser gemeinsames Zukunftsbild? Was ist der gemeinsame Nenner?
Mhm.
Nicht? Und dann komme ich, das soll ja Fahrt aufnehmen. Nicht? Also wir wollen ja dann machen und wirken. Nicht? Also, und dieses gemeinsame Zukunftsbild wird getragen von tragenden Werten, die wir mitnehmen wollen, gell, weil möglicherweise wollen wir manche nicht mitnehmen und neuen. Mhm. Und das ist nicht der Wertebaum von 25 und mehr Werten, sondern das sind, also wirksam sind 2, 3 Werte. Mhm. Und die macht man nicht, damit die irgendwo schön niedergeschrieben sein und vielleicht dann einen Prospekt oder eine Webseite landen, sondern weil sie Entscheidungsgrundlage sein, weil sie Orientierung geben, weil sie Orientierung geben, wie die Angebots- oder Produktentwicklung ausschauen soll, wie der Kommunikationsweg ausschauen soll. Ja? Mhm. Also ohne Werte kann ich hinten raus kein Marketing machen. Das ist meine klare Aussage. Ja?
Du setzt das sozusagen universell ein für alle Aspekte, was Unternehmen und Familie betreffen, als führende Leitplanken.
Genau.
Innerhalb derer man sich bewegt, oder?
Absolut. Also da, und das hat sich tatsächlich in 20 Jahren noch nie geändert. Also vieles hat sich verändert und ist sehr dynamisch. Aber in meiner Arbeit diese Werte als Leitplanken, das ist immer gleich geblieben und interessanterweise bedeutsamer und wirksamer denn je.
Ja.
Weil mittlerweile können wir so gut validieren und ist messbar, wie Kultur, also Unternehmenskulturen erfolgreicher sein, wettbewerbsfähiger sein, wenn es da einen klaren Leitfaden gibt.
Also, ich erlebe das bei Kunden oft so befreiend, wenn sie plötzlich Klarheit über ihr eigenes Wertesystem haben. Das ist eine Befreiung für die. Die sagen, jetzt passieren auf einmal fallen mir Dinge ein, die mir auf einmal klar sein, warum das so sein, wie sie sind.
Ja, kann ich. Also ist tatsächlich so, es ist befreiend.
Ja.
Und ich muss nicht mehr alles machen.
Ja.
Es gibt so, es ist, es grenzt ein und das kann tatsächlich befreiend sein.
Ja, ja. Mhm. Cool, Barbara.
Ja.
Ich glaube, wir haben einen total schönen Bogen gespannt um die Arbeit und um Gedanken rund um Unternehmensübergaben. Wie du da arbeitest. Sehe ich sehr viele Parallelen, das ist auch schön. Und die Geschichte mit, wir leisten da als Unternehmensberater einen gesellschaftlichen Beitrag, das zu unterstützen, dass damit es Unternehmen einfach weiterhin gibt, finde ich einen schönen Gedanken, der taugt mir komplett.
Mhm.
Gibt es jetzt nur eine Frage, die ich da nicht gestellt habe, die du aber gern beantwortet hättest?
Nein. Das war so ein feines Gespräch und wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt, das ein bisschen in die Tiefe zu besprechen und ich sage dir einfach danke für die Möglichkeit und es hat sehr viel Qualität gehabt.
Super, freut mich, danke, dass du da warst. Es war sehr spannend, diese Einblicke zu bekommen und Ich hoffe, wir erreichen da viele, die jetzt sagen, okay, jetzt geht es aber wirklich an. Also das, was ich da gehört habe, macht einfach Sinn, auch für mich. Danke, Barbara. Wir sehen uns bei einer der nächsten Veranstaltungen.
Ja, gewiss. Danke. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.